Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir darüber, wie man die technische Sauberkeit in der Fabrik beherrscht. In immer mehr Verträgen sind nämlich Anforderungen zur technischen Sauberkeit und gerade in der Automobil- und Elektronikindustrie wird technische Sauberkeit immer mehr zu einem Qualitätsmerkmal und aber auch ein Wettbewerbsfaktor. Denn auf der anderen Seite können da auch Risiken dahinter stecken, bis hin zum Rückruf oder auch zu Batterien, die brennen. Deswegen ist es wichtig, die Partikel zu analysieren. Wir reden darüber, wie man das macht, wie man das Ganze zum Beispiel auch inline im Prozess machen kann und vor allem, wie man diese Daten dann auch für Tracking und Tracing nutzt, um zu verstehen, woher kommen meine Partikel. Dann kann man Risiken bewerten, Anforderungen zielgerichtet dann auch in Maßnahmen umsetzen und verstehen, wo die Partikel eben herkommen, weil die Partikel kommen oft aus dem Prozess und dann bringen wir zum Beispiel auch der Reinraum nichts. Darüber werden wir reden, sodass man am Ende eine ganzheitliche Betrachtung hat, des gesamten Produktionsprozesses, auch der Verpackung und mit dem Ziel, technische Sauberkeit als Wettbewerbsvorteil dann auch zu nutzen. Über all diese Themen rede ich heute mit Dr. Ronny Zwinkau. Er ist Geschäftsführer und Gründer von PartikelArt. Er ist seit 2012 Experte für das Thema technische Sauberkeit, hat seine Dissertation auch zu dem Thema geschrieben, wie man mit Bilderkennung partikelsensitive Produktionssysteme dann auch adaptiv regeln kann. Und PartikelArt ist ein Unternehmen, das bietet eine digitale und VDA-19-konforme Lösung, um Partikel in Sekunden zu analysieren und eben auch durchgängig datengetrieben dann das ganze Thema technische Sauberkeit zu managen. Die haben in letzter Zeit auch zwei Preise gewonnen, Fit to Clean Innovation Award und den TU Dortmund Startup Award. Und ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist. Hallo Ronny, willkommen im Podcast.
Ja, guten Morgen Tobias. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich möchte mit dir über technische Sauberkeit reden und ich bin mir gar nicht sicher, ob alle meine Zuhörer wissen, was technische Sauberkeit ist. Deswegen sag mal kurz und knapp, was ist technische Sauberkeit?
Ja, sehr gern. Also technische Sauberkeit ist im Wesentlichen ein Qualitätsmerkmal. Wir sprechen da gar nicht über Reinigung von Gebäuden, sondern wir sprechen tatsächlich über kritische Partikel, die dazu führen können, dass meine Komponenten, dass meine Bauteile Frühausfälle aufweisen. Und diese Verschmutzungen entstehen halt im Produktionsprozess. Ne, wir sprechen über Partikel, wir sprechen über filmische Kontaminationen, wir sprechen auch über Kontaminationen, die dementsprechend zu Dendritenbildung führen können. Ja, und was einfach resultiert aus diesen Verschmutzungen sind beispielsweise Kurzschlüsse, sind Verklemmer von Produkten, sind Dichtungen, die nicht dichten. Du hast auch schon gesagt, Batterien, die vielleicht sogar anfangen zu brennen. Also das ist so ein thermische Event, klingt immer sehr romantisch, was es eigentlich gar nicht ist. Mhm. Ja, und das sind eigentlich tatsächlich Risiken, die wir minimieren müssen. Und deswegen findet man halt auf ganz vielen Zeichnungen von funktionskritischen Bauteilen in der Automobilindustrie, aber auch im Bereich Elektronik immer mehr Vorgaben, was die Anzahl, Größe und auch die Art von Partikeln angeht.
Okay, du hast gesagt, es geht um kritische Partikel, um kritische Verschmutzung. Das heißt also nicht partikelfrei, oder? Also wie ist kritisch definiert?
Ja, partikelfrei liest man doch leider öfters doch nochmal. Es gibt's aber per Definition einfach nicht. Es geht einfach wirklich darum, sozusagen, welche Verschmutzungen sind tatsächlich kritisch im Sinne von, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Leiterbahnen habe, dass ich mir halt anschaue, okay, wie groß müssen die Partikel sein, dass das Risiko da ist, dass zum Beispiel ein Kurzschluss entstehen kann. Mhm. Ja, wenn ich über Hochvolt beispielsweise spreche, sind wir sogar bei Luft- und Kriegsstrecken. Das heißt, der Partikel kann sogar kleiner sein als der Abstand, weil halt einfach sozusagen der Strom, der fließt, so hoch ist, dass auch da zum Überschlag führen kann. Und das müssen wir natürlich auch im Designprozess sehr genau anschauen, welche Risiken da dementsprechend auf mich zukommen.
Okay. Warum ist das aktuell so ein Thema? Also du hast gerade schon gesagt, das ist immer mehr Kundenanforderungen. Hat es einen Grund, warum das so ist?
Ja, das ist nicht nur aktuell ein Thema, das ist tatsächlich ein Thema, was schon seit vielen Jahren einfach stetig wächst tatsächlich. Also kommt natürlich sehr stark angefangen von ABS-Systemen, fluidführenden Systemen, klassische Verbrennerwelt, ja, wo es natürlich auch darum ging, dass man sagt, okay, diese Einspritzsysteme, ich habe da sehr kleine Bohrungen beispielsweise, da können natürlich diese Partikel einfach schon zu Verstopfungen führen, die auch zum Beispiel in Motoren dazu führen, dass sich gar nicht der Motor ausfällt, sondern einfach die CO2-Emissionen entsprechend nicht den Vorgaben entsprechen. Und dann hat man lange geglaubt, okay, durch das Thema Elektromobilität werden vielleicht die Anforderungen Richtung technische Sauberkeit zurückgehen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, wir haben hier immer mehr Bauteile, die halt einfach sensibel sind gegenüber Verschmutzungen. Na, wie schon angesprochen, das Thema halt, ja, erstens müssen sie halt länger halten, die Sachen. Na, ist nicht mehr wie früher, dass sie sagen, okay, ich schalte das Radio an und mach's dann wieder aus, sondern diese Elektronik ist halt die ganze Zeit in Benutzung. Ja, auch durch Ladeinfrastruktur beispielsweise. Das heißt, ich habe ganz andere Lebensdauern. Wie gesagt, ich habe einfach viel höhere Ströme. Das Thema, wie gesagt, Kurzschlusswahrscheinlichkeit ist halt ein riesiges Thema. Und ich habe natürlich auch Innovationen, als Beispiel, dass ich Kameras jetzt einfach mehr einsetze, dass ich LiDAR immer mehr einsetze und auch diese Systeme natürlich sehr sensibel gegenüber Verschmutzungen sind, weil ich halt dann einfach an ja, Anforderungen nicht erfüllen kann, beispielsweise, dass ich halt keinen Schatten auf meinem Bildschirm habe, wenn ich halt einfach in den Bildschirm für den Rückspiegel gucke oder für den Seitenspiegel.
Okay, stark, ja. Also viele Beispiele, ganz viel Elektronik, Automotive. Was passiert jetzt, wenn ich solche Anforderungen unterschätze? Also, was ist so das, was da passiert, wenn ich dann die technische Sauberkeit nicht im Blick habe oder nicht im Griff habe, muss man eigentlich sagen?
Ja, das ist genau das Thema Kompetenz, was du ansprichst. Wie gesagt, das Thema kommt immer mehr. Es steht auf den vielen Zeichnungen einfach drauf und es ist kein nice to have, sondern es ist tatsächlich ein Qualitätsmerkmal. Also wie jedes andere Qualitätsmerkmal auch gilt es, das einzuhalten, möglichst stabil auch einzuhalten. Und ja, und wenn ich jetzt Verantwortlicher bin für technische Sauberkeit und bekomme jetzt ein neues Projekt auf den Tisch, dann sollte ich natürlich schon einschätzen können, sozusagen, können wir das oder können wir das nicht? Beziehungsweise sind diese Anforderungen einfach, ja, sind die, also schaffen wir das mit den Einrichtungen, mit dem Equipment, die wir haben, oder müssen wir vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Reinigung machen, müssen entsprechend den Produktionsprozess anpassen, was sich halt auch auf die Kosten niederschlägt. Und sowas im Nachhinein zu machen, ist natürlich ja deutlich schmerzhafter, als wenn ich sowas halt schon vorhinein alles mit einplanen kann.
Okay, wenn du sagst im Nachhinein, was ist dann so der Worst Case, wenn ich das nicht im Blick hatte?
Ja, dass ich halt, wie gesagt, nach SOP, wie gesagt, meine Prozesse nicht in den Griff bekomme, natürlich sehr viele Probleme halt mit meinen Kunden habe, zusätzliche Reinigungsverfahren integrieren muss. Ja, dass ich halt einfach vielleicht auch das Thema Verpackung, Verpackungsdesign, du hast es vorhin schon angesprochen, am Ende ist ein End-to-End-Ansatz. Es ist nicht nur ein Prozess oder auch nicht nur Thema der Qualität, sondern es ist ein End-to-End-Ansatz im Sinne von, welche Vorgaben mache ich meinen Lieferanten, wie ziehe ich meine eigene Produktion, meine eigene Fabrik einfach hoch, damit ich das stabil fertigen kann. Und wie verpacke ich die Bauteile auch so, dass sie halt auch ja den Anforderungen genügend sind, wenn sie halt beim Kunden ankommen.
Okay, spannend. Und jetzt ändert sich ja auf der Normungsseite auch noch was. Das kommt noch irgendwie on the top oder ist wahrscheinlich auch eine logische Reaktion auf das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Nehmen uns damit rein, was verändert sich in dieser neuen Norm? Was wird da gerade gemacht?
Ja, also man muss ja grundsätzlich sagen, es gibt ja relativ viele Normen, die das Thema technische Sauberkeit zumindest betrachten. Also wir sprechen da ein bisschen nicht nur über die VDA 19, 19.1, 19.2, komme ich gleich dazu, da gibt es ein Update. Es gibt aber auch vom Zentralverband der Elektroindustrie, vom ZVI, einen Leitfaden, den man sich auch kostenlos runterladen kann, der das Thema nochmal auf die Branche Elektro halt dementsprechend einfach nochmal fokussiert. Es gibt aber auch Vorgaben im Bereich Space. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Vorgaben. Und was jetzt als Update kommt, ist die VDA 19.1. Die wird im Februar als S-Rotband erscheinen. Aktuell gibt es den noch als Gelbband, als Vorversion. Und da wird natürlich diese VDA 19.1 in der dritten Auflage erscheinen, um genau diesen Sachen Elektromobilität, auch neue Technologien Richtung Messtechnik, Richtung Extraktionsverfahren, um genau solchen Sachen Rechnung zu tragen. Weil man muss ja auch sehen, wir haben immer mehr trockene Prozessketten, wenn man es so sagen möchte. Also es fließt kein Fluid mehr, kein Benzin oder kein Diesel, sondern wir sprechen halt über Ströme. Mhm. Und auch dieser Tatsache möchte man halt mit diesem Update Rechnung tragen.
Okay, ja, also super, das dann quasi an die aktuellen Anforderungen dann angepasst. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, weil das eine ist jetzt nur zu verstehen, technische Sauberkeit ist wichtig, gewinnt oder hat auch in der letzten Zeit schon massiv an Bedeutung gewonnen. Und wenn ich jetzt merke, das Thema technische Sauberkeit ist wichtig für mich, wie lege ich dann los? Also wie gehe ich da schrittweise vor und was ist so ein sinnvoller erster Schritt aus deiner Sicht?
Ja, also die ganze Thematik startet halt mit einer Anforderungsanalyse. Also im Prinzip ist es halt so, wenn ich mir das anschaue, auf der einen Seite habe ich meine Anforderungen, auf der anderen Seite, was kann ich tatsächlich leisten? Und wir sprechen da sehr gerne über eine Art Gap-Dilemma. Also auf der einen Seite kommt natürlich der Designer, der Entwickler und sagt, okay, theoretisch betrachtet brauchen wir die und diese Anforderungen, also kein Partikel größer als so und so viel. Dann brauchen wir das Thema Qualität, dass wir sagen können, welche Partikel oder welche Verschmutzungen sind tatsächlich kritisch. Also haben wir denn überhaupt Erfahrungswerte mit Ausfällen? Weil es ist nicht so, dass jeder Partikel, angenommen jetzt die Grenzwerte sind 600 Mikrometer und bei 601 fällt das Bauteil auf jeden Fall aus. So ist es halt tatsächlich nicht, sondern einfach das Risiko steigt an. Und aus diesem Grund, wie gesagt, geht es halt wirklich darum, dass man halt einfach aufgrund von einer Risikobewertung, aufgrund von Erfahrungswerten, überhaupt erstmal seine Anforderungen halt definiert, dass er sagt, okay, was ist denn überhaupt realistisch, was brauchen wir an Anforderungen, damit das Bauteil halt auch sauber funktioniert. Und auf der anderen Seite halt, auf der anderen Seite, was ist feasible, also sprich, was kann ich halt mit meinen Produktionsprozessen, was kann ich leisten? Ja, dass man auch da Erfahrungswerte haben, sozusagen, also viele Unternehmen produzieren ja ein Bauteil nicht zum ersten Mal, ne, oder haben ähnliche Bauteile sozusagen, vielleicht auch in anderen Werken, anderen Linien, dass man auch da diese Erfahrungswerte halt zusammenbringt und sagt, okay, was haben wir da für Probleme gehabt, vielleicht auch schon gelöst, welche Verschmutzung kann ich halt da erwarten bei diesen Arten von Produkten, welche Fertigungstechnologien setze ich halt einfach auch ein, was kann ich da erwarten? Und dass ich genau diese Erfahrung halt zusammenbringe und dann mir anschauen kann, sozusagen, wie groß ist denn die Lücke zwischen was brauche ich und was kann ich aktuell.
Okay, also ganz klassisch zu schauen, ja, in diese Anforderungen und die Fähigkeiten. Es ist ja eine wichtige Fähigkeit, ja nicht nur der Produktionsprozess selber, sondern ich muss ja irgendwie in der Lage sein, auch überhaupt zu analysieren, ja, was für Partikel habe ich, ja. Wie läuft so ein Extraktionsprozess und wie läuft so ein Analyseprozess in der Praxis ab?
Das ist jetzt auch ein bisschen neu in der VDA 19.1. Vielleicht steige ich damit ein. Also klassisch ist es so, dass wir über eine Extraktion sprechen. Das heißt, ich kann die Verschmutzung, die Partikel nicht direkt auf der Bauteiloberfläche analysieren, sondern ich muss sie einfach herunternehmen. Ja, da sprechen wir von Extraktion. Dann schalten wir diese Partikel ab. Entweder beispielsweise auf eine Art Stempel oder halt klassisch auf einem Filter. Und diesen Filter, diesen Stempel kann ich halt mikroskopisch auswerten. Ne? Mit einem Lichtmikroskop, was mir dann halt automatisch halt auszählt, wie viele Partikel habe ich, in welcher Größe und Unterscheidung macht in metallisch glänzende, nicht metallisch glänzende Partikel und Fasern. Und natürlich habe ich auch noch weiterführende Analyseverfahren, RemEDX beispielsweise, wo ich dann auch sozusagen sagen kann, welche Zusammensetzung hat das Metall beispielsweise.
Also Elektronenrastermikroskop dann, ja.
Ja, genau, ganz genau. Ja, und genau, und der VDA 19.1 wird jetzt, gibt es jetzt gar nicht so ein bisschen so einen Zweiklang. Das ist sozusagen die Grenzwertuntersuchung, vollflächige Analyse des Bauteils. Und das ist natürlich mit dem Labor verbunden, das ist natürlich auch mit Zeit und Aufwand verbunden. Und genau diese Datenbasis aber besser und schneller aufzubauen, gibt es jetzt sozusagen einen zweiten Track, je nach Messzweck sozusagen. Und man spricht an der Stelle von Monitoring. Das heißt, ich habe auch zukünftig die Möglichkeit, mit anderen optischen Technologien, das muss nicht zwingend ein Mikroskop sein, Partikel halt aufzunehmen, Partikel zu analysieren, zu vermessen, um einfach auch da ja auf einer Seite schnell ein Monitoring zu machen, beispielsweise im Bereich Behälterreinigung, sind die Behälter in Ordnung, kann ich damit weitergehen? Das ist einfach, kann ich mir nicht leisten, jeden Behälter da zu prüfen. Aber auch, wie gesagt, dann Datenbasis aufzubauen im Sinne von, okay, was finde ich in einzelnen Prozessen wieder? Wie sieht meine Umgebung halt auch aus, von den Bauteilen, wo lagere ich die? Ja, also da habe ich die Möglichkeiten.
Das heißt aber, das Monitoring, was du gerade beschrieben hast, ist dann inline. Das ist dann quasi im Produktionsprozess oder im Reinigungsprozess oder direkt danach. Das ist dann nicht im Labor.
Naja, im Inline ist immer so ein Begriff, also das klingt immer so ein bisschen, dass ich da einfach eine Kamera reinhänge und sozusagen, also Inline ist nicht online, sondern ich habe nach wie vor diesen Extraktionsprozess,
Okay, das
ne, dass
brauche
ich
ich schon
sagen kann,
noch. Ja.
beispielsweise, dass ich sagen kann, okay, ich kann halt über einen Stempel, ich kann den auf spezifische Bauteiloberflächen halt draufdrücken, dann bleiben die Partikel an dieser klebrigen Oberfläche hängen und ich kann es halt direkt im Nachgang auswerten. Oder es gibt auch, das ist jetzt auch neu in der VDA 19.1, auch das Thema Trockenextraktion, also dass ich halt einen Partikelextraktionssauger habe. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Art Staubsauger, der halt einfach dann die Partikel abschaltet. Und auch dann kann ich im Nachgang halt die Sachen auswerten. Dann wird im Mikroskop oder halt mit anderen Systemen, die ich auch direkt mit auf den Shopfloor nehmen kann. Auch da gibt es Innovationen. Und darüber kann ich halt deutlich schneller einfach reagieren, weil was bringt es mir, wenn mir jemand sagt, vor einer Woche hattest du da ein Problem mit deiner Produktion, dann kann ich halt nicht mehr reagieren. Und ich komme auch aus dem Thema KVP, ne, ich bin Industrial Engineer, da habe ich den Wunsch und ich denke, dass den teile ich ja mit vielen Hörern, da auch schnell eine Verbesserung herbeizuführen, beziehungsweise auch den Kunden oder mit dem Kunden Lösungen zu entwickeln und die auch zu überprüfen, ob die tatsächlich dann auch wirksam waren.
Also lass uns ein bisschen diesen Vergleich nochmal rausarbeiten, weil das heißt, in der Vergangenheit war es immer im Labor und die Firmen haben ja in der Regel kein eigenes Labor, das heißt, das geht danach irgendwo hin und ich kriege dann erst später die Rückmeldung, oder? Das ist dann im Prinzip das Problem in Anführungszeichen, oder was ist die Herausforderung an dem alten Prozess? Wo komme ich da an Grenzen?
Ja, der alte ist ja nicht schlecht. Also der ist etabliert und auch viele, gerade die größten Unternehmen, haben auch eigene Labore.
Okay,
ja. Ja, also ich habe auch viele Kunden, wie gesagt, die haben wirklich dann 40 Mikroskope, 20 Mikroskope in unterschiedlichen Standorten, das geht schon. Aber natürlich brauche ich schon jemanden, der weiß, was er tut. Also ich muss jemanden haben, der natürlich dann ausgebildet ist. Es ist natürlich auch ein Anfangsinvest, der natürlich dann auch nicht unbedingt gleich skaliert. Also ich stelle mir halt nicht unbedingt gleich 2, 3 Mikroskope halt einfach hin. Und es ist natürlich mit dem zeitlichen Aufwand verbunden. Also gerade wenn ich die Extraktion noch machen muss mit dem Thema Flüssigkeitsextraktion, dass ich halt, wie gesagt, wirklich später auf ein Extraktionskabinett, ich muss das Bauteil abspülen, wie gesagt, ich muss diese Flüssigkeit auffangen. Vorher muss ich auch noch die Grundsauberkeit des Extraktionskabinetts quasi überprüfen. Na, also da ist natürlich schon Zeit, die da einfach auch ins Land geht. Plus dann halt die Analyse. Und wie gesagt, mit den neuen Technologien kann ich halt, wie gesagt, partielle Flächen überprüfen, nicht komplett vollflächig das Bauteil oder halt den Behälter. Aber ich habe natürlich eine sehr schnelle Indikation sozusagen, muss ich reagieren? Ist es ein Outlier oder ist es tatsächlich ein Trend, der da halt in der Stelle in die falsche Richtung geht?
Okay. Das heißt in der Praxis, wenn ich das über ein Labor mache, mache ich halt nicht jedes Bauteil, sondern mache ich entsprechende Stichproben und habe halt eben auch eine längere Dauer, bis ich das Ergebnis habe. Und kann dann auch nicht so schnell reagieren. Und alles das kann ich über so Monitoring dann hinbekommen, dass ich
ja, das ganz kurz genau. Also auch mache. Ja. Ja, also wir sprechen ja über Qualitätsthema hier. Und wenn wir über Sigma denken, wir sprechen über Statistik, wir möchten mit Daten arbeiten. Mhm. Und das gelingt uns aktuell einfach noch nicht ausreichend gut, weil halt einfach, wie gesagt, dieser Prozess im Labor einfach auf der einen Seite relativ teuer ist, auf der anderen Seite halt wieder aufwendig ist. Das heißt, ich schaffe es einfach nicht, die Messhäufigkeit herzustellen, die ich brauche, gerade wenn ich halt in kurzen Taktzeiten fertige.
Wie muss ich mir das dann ganz praktisch vorstellen, dieses Monitoring? Ja? Also das findet dann im Shopfloor statt, nicht in der Laborumgebung, habe ich das richtig verstanden? Aber das ist jetzt nicht zwingend direkt in der Produktionsmaschine integriert. Ja? Wie sieht es dann praktisch aus? Wie läuft das ab?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also auf der einen Seite kann ich halt das schon in der Produktionsmaschine machen, indem ich halt, ich bleibe mal bei dem Thema Extraktion mit einem Stempel. Ne? Das heißt, ich habe eine klebrige Oberfläche. Ich kann natürlich die Maschine stoppen, kann halt diese Stempel auf die Flächen aufdrücken und die Partikel bleiben halt in den Flächen hängen. Und das ist beispielsweise gut, diese Informationen zu haben, auf der einen Seite zu verstehen, sozusagen, welche Partikelfracht habe ich denn in diesen Prozessen. Das heißt, sollte ich da vielleicht dahinterher nochmal reinigen. Das zweite Thema ist aber auch das ist neu in der VDR 19.1, das Thema Partikelkatalog. Also, dass ich wirklich verstehe, sozusagen, wie sehen eigentlich die Partikel aus in den einzelnen Produktionsprozessen. Mhm. Weil das ist halt unheimlich hilfreich, gerade wenn ich jetzt eine Reklamation bekomme, bekomme ich ja sozusagen aus dem Labor Tabellen, wie viele Partikel in welcher Größe. Ich bekomme aber auch Bilder von diesen Partikeln. Und wenn ich mir das genau anschaue, und da habe ich auch viel Erfahrungen auch gemacht in der Industrie, gerade auch mit sehr erfahrenen Labormitarbeitern, die mir ziemlich gut sagen könnten, hey, den Partikel, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, den kenne ich, die vielleicht auch das Produkt und die Linie kennen. Und dieses Wissen zusammenzubringen, das ist unheimlich wertvoll, weil dann kann ich natürlich sehr dezidiert auch Abstellmaßnahmen definieren, beziehungsweise auch prüfen, ob diese Maßnahme halt einfach erfolgreich war.
Okay, ja super. Lass uns darüber auch nachher reden, über das ganze Thema Maßnahmen. Aber der erste Schritt ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt quasi diese Daten effizient zu nutzen, ne, die dann entstehen, wenn ich jetzt quasi mehr und kurzzyklischer Daten erfasse. Weil das bringt mir natürlich nichts, wenn ich dann daraus nichts mache. Und ein Weg wäre, so einen Katalog anzulegen, wo ich dann im besten Fall auch eben nicht nur am Ende des Prozesses einmal das Monitoring mache, sondern auch mehrfach im Produktionsprozess sehe, okay, wo und wann entstehen diese Partikel.
Ja, absolut. Also man muss sich ja vor Augen führen, das Thema technische Sauberkeit. Es gibt ja kein Unternehmen, was bewusst Partikel oder Verschmutzungen produziert. Das ist ja ein ungewolltes Nebenprodukt, was natürlich auch sehr stark fluktuiert. Also selbst bei Prozessen, bei Unternehmen, die einfach sehr reif sind, auch da haben wir von Zeit zu Zeit einfach immer noch Outlier, ne, wo wir halt verstehen wollen und müssen, warum ist das so. Und darum macht dieses Monitoring halt Sinn. Also es ist auch, wenn ich eine Reinigungsanlage implementiere, ist es nicht so, dass ich die jetzt hinstelle und die wird es dann halt schon richten, sondern auch die muss bestimmten Parametern folgen. Die verändert sich auch sozusagen die Reinigungsleistung. Die Reinigungsleistung ist natürlich auch abhängig davon, jeder kennt das wahrscheinlich von zu Hause, von der Spülmaschine, sozusagen welche Verschmutzung ich in die Anlage reingebe. Ja, wenn ich da halt einfach schon den Teller 5 Tage habe eintrocknen lassen, dann ist es natürlich schwieriger, diese Verschmutzung auch wieder runterzubekommen. Und so ist es auch bei industriellen Reinigungsanlagen. Also die funktionieren sehr gut. Das ist auch eine deutsche Industrie, also sehr, 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 sehr stark ausgeprägt hier in Deutschland. Aber dennoch geht es einfach darum, sozusagen, wie stabil bin ich auch bei den Verschmutzungen, die ich halt in die Anlage reingebe, dass ich hinterher auch ein stabiles Reinigungsergebnis sozusagen erwarten kann.
Ja, sehr gut. Also da kommen wir jetzt schon so ein bisschen zu der Frage, wie gehe ich jetzt dann damit um, ne? Also wenn ich weiß, ich habe eine kritische Verschmutzung, was kann ich denn machen? Wie kann ich mit den Partikeln gut umgehen? Also reinigen ist ja eigentlich erst der letzte Schritt dann.
Ja, also ich unterscheide das eigentlich immer so in 3 wesentliche Stoßrichtungen. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass ich halt die Ursache verstehe und eliminiere. Ja, also ich spreche da mal gerne auch so von systematischen Partikeln. Also dass ich sage, wenn ich die Partikel immer wieder finde, dann scheint es ja eine relativ klare Ursache zu geben, was da halt passiert, beziehungsweise es gibt Fertigungsprozesse, die diese Partikel einfach erzeugen. Ja, muss ich auch dazu sagen, es gibt ja auch Fertigungsprozesse, die Partikel erzeugen sollen. Also spannende Prozesse, wenn die keine Partikel erzeugen, dann funktionieren sie halt nicht besonders gut. Will aber sagen, dass ich halt verstehen muss sozusagen, wo entstehen Partikel, warum entstehen die da und kann ich es eliminieren, beziehungsweise wenn ich es nicht eliminieren kann, kann ich halt die Verschleppung vermeiden, das ist das zweite Thema. Also sprich, wie kann ich vermeiden, dass kritische Partikel auch in kritische Bereiche gelangen. Na, wie gesagt, die Partikel, über die wir hier sprechen, das sind meistens irgendwie größer 100 µ, die sind nicht luftgetragen, diese Partikel. Das muss man dazu sagen. Also die springen jetzt nicht hoch und schweben durch die Luft, sondern man spricht da von einer ballistischen Ausprägung. Also im Endeffekt verhalten die sich wie ein Stein. Also die entstehen und fallen halt einfach nach unten. Die können natürlich aber auch in Kombination mit filmischen Verschmutzungen oder halt auch, dass ich über die Hände, über die Handschuhe dann auch durch das Handling in kritische Bauteilbereiche übertragen werden. Hat ja auch schon mal gehabt, als Beispiel, dass jemand manuelle Nachkontrolle macht beim großen Bauteil, der Mitarbeiter noch andere Tätigkeiten hat, sich die Palette vom Hof holt oder halt noch Kollegen hilft und dann halt genau nach der Reinigungsanlage in der End-of-Line-Prüfung dann über die Handschuhe Partikel, wie gesagt, so in die gereinigten Bauteilbereiche wieder einbringt. Das ist natürlich dann der absolute Worst Case. Also das heißt, das Thema Verschleppung, dass wir das vermeiden. Und dann halt als drittes Thema das Thema Reinigung. Dass wir sagen, okay, wenn wir das auch nicht komplett vermeiden können, beziehungsweise das noch als ergänzende Maßnahme, dann, dass wir sagen, okay, können wir halt sozusagen die Partikel, die Verschmutzung wieder entfernen von den Oberflächen. Aber auch da stellt sich natürlich immer die Frage, wie zugänglich ist die Oberfläche. Also das eine ist ja Verschmutzung lösen, das andere ist die Verschmutzung auch wieder wegbringen. Also auch das muss ich sicherstellen im Produktionsablauf.
Ja, das ist je nachdem, was für ein Produkt man hat, ist das wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Gibt's da jetzt, du hast viel Erfahrung gesammelt, gibt's da viel so typische Probleme, wo du sagst, das kommt eigentlich immer wieder vor? Jetzt hast du das Thema Handschuhe, ja, jemand hilft aus. Gibt's da andere Beispiele für so typische Themen, wo du sagst, boah, das hast du jetzt schon ein paar Mal erlebt?
Ja, also das Handschuhthema ist halt ein ganz großes Thema. Wie gesagt, auch das Thema, wir sprechen immer gerne von Mixed Activities, also wenn ich jetzt zum Beispiel über U-Zellen beispielsweise spreche, ne, die ich halt auch mit mehreren Mitarbeitern halt belegen kann, das ist schon ein großes Thema. Wenn ich sage, okay, mit 5 Leuten ist ja seinen dezidierten Arbeitsplatz, wenn ich es dann halt nur mit 3 Leuten oder vielleicht mit einer Person betreibe, die Stückzahlen runtergehen, habe ich natürlich deutlich mehr Verschleppung, weil ich halt mehr Prozesse halt einfach bedienen muss. Ne, das ist halt ein Thema. Ja, aber auch Nacharbeitsaufwände, auch nach wie vor ein Thema, spricht immer gerne drüber, aber auch mal so ein bisschen uncontrolled area, na, was passiert da genau, das ist einfach ein Themenfeld. Ja, also das sind so natürlich schon so gewisse Klassiker, die man auch mal gerne mal wiederfindet. Oder konstruktiv, vielleicht das noch dazu, wenn ich zum Beispiel über ein Gewinde spreche, ne, und das Gewinde halt so ausgeführt ist, dass sozusagen der letzte Gewindegang einfach so Richtung immer dünner wird. Der wird einfach unendlich dünn. Na, dann sind das halt klassisch Partikel, die man gerne wiederfindet, weil diese halt einfach dann beim Einschrauben gerne abbrechen. Ja, und wenn ich dann halt kein Sackloch habe, dann fallen die natürlich irgendwo nach unten raus. Und dann sind das halt so ein bisschen halbmondförmige Partikel, die man halt gerne wiederfindet, ja.
Spannend, ja. Das sind so Sachen, wo man wahrscheinlich in der Konstruktion nicht drüber nachdenkt, ja? Was das nachher mit dem Thema technische Sauberkeit zusammenhängt. Wenn du jetzt über diese typischen Probleme redest, gibt es dann auch so klassische Maßnahmen, die helfen. Es muss ja nicht immer gleich kompliziert sein. Also was sind so Maßnahmen, wo du sagst, das ist eigentlich wichtig?
Ja, also ich möchte etwas vorwegschicken. Also was ich oft feststelle, ist tatsächlich so die erste Reaktion von den Leuten, die technische Sauberkeit hören, ist, wir brauchen einen Reinraum. Mhm. Das zweite ist, wir brauchen halt irgendwie eine Reinigungsanlage. Zum Thema Nummer eins, also Sie können selbst die Reinraumhersteller fragen, die sagen Ihnen, der beste Reinraum ist der, den man halt nicht benötigt, weil wir sprechen natürlich an der Stelle auf der einen Seite über eine Einhausung mit gefilterter Luft, aber natürlich auch sehr viele Regeln, die damit einhergehen. Da gibt es die VDA 19.2, die hat unterschiedliche Raumkonzepte definiert und wenn wir Anforderungen haben an Partikel und diese Partikel nicht luftgetragen sind, also auch da gibt es ein schönes Diagramm zu, der VDA 19.2. Und das kann ich vorwegschicken, ein Großteil der Partikel, über die wir sprechen, der Automobilindustrie, sind nicht luftgetragene Partikel. Also metallische Partikel, 300, 400, 500 μ, wie gesagt, der fliegt nicht durch die Luft. Das heißt, wir brauchen an der Stelle keinen Reinraum. Ja, sondern die Partikel, die entstehen im Wesentlichen halt in Produktionsprozessen. Und das heißt, wir sprechen dabei in sauberer Zone, sauberer Raum, wo wir halt da mit bestimmten Regeln, Maßnahmen halt einfach arbeiten können. Na, da gibt die VDA 19.2 eine sehr gute Hilfestellung zu. Na, also da kann ich schon sehr, sehr viel einfach mitmachen. Das zweite Thema ist natürlich Mindset, dass ich auch den Leuten halt klar machen muss, okay, wir sprechen ja nicht über Dreck, sondern wir sprechen tatsächlich hier über, wie gesagt, ein Qualitätsmerkmal, was wir einhalten müssen. Und auch da ist es halt ganz wichtig, dieses Verständnis dafür zu entwickeln. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel undenkbar, wenn Sie durch eine Fleischproduktion gehen, dass sich jeder das Steak mal anguckt und es wieder zurücklegt. Wenn ich in mechanischer Fertigung bin, ist das irgendwie oftmals so der Fall, dass man sich ein Bauteil mal rausnimmt, sich das mal anschaut und wieder zurückpackt. Ja, und das sind einfach so Sachen, wo ich sagen muss, okay, da müssen wir einfach ein ganz klares Verständnis für haben, sozusagen, was sind Flächen, die wir anfassen dürfen und was sind halt Bauteile, die kritisch sind was sind du und was sind uns? Das muss einfach klar sein.
Ja, so ein simples Beispiel, ne? Wo darf ich das Bauteil festhalten? Ja? Also macht total Sinn, dass man sich darüber Gedanken macht, um da, wie du schon gesagt hast, Verschleppung dann zum Beispiel zu vermeiden. Du hast jetzt gesagt, Reinraum und Reinigungsanlage sind oft gar nicht so entscheidend oder vielleicht auch nicht der erste Schritt. Gibt es aber auch Investitionen, wo du sagst, boah, das macht Sinn? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, also grundsätzlich macht es einfach Sinn, erstmal in Kompetenz zu investieren. Also das ist halt einfach das Thema, dass ich, wie gesagt, nicht komplett blauäugig reingehe. Also beide Extreme sind schlecht. Also wenn ich gar nicht auf dem Schirm habe, ist es sehr, sehr schwierig. Wenn ich es übertreibe, ist es natürlich dann auch kostentechnisch schwierig. Das heißt, wie gesagt, angefangen vom Thema Anforderungsdefinition, dann zu sagen, okay, was kann ich aktuell, was sollte ich tun? Und dann wirklich zu investieren, sozusagen im Sinne von, was können tatsächlich meine Prozesse aktuell? Und was natürlich eigentlich ein großes Thema ist, wenn ich halt, wir haben vorhin über systematische Verschmutzung gesprochen, auch unsystematische Sachen, also im Sinne von, ich habe das Bauteil jetzt gefertigt, ich habe es gereinigt, ich stelle es halt unverpackt irgendwie an den Fahrweg dann steht das halt einfach da und ich weiß nicht genau, was da irgendwie dazwischen drumherum hat passiert. Das ist okay, mal so einen Deckel drauf zu machen, ein Bauteil einfach mal zu verschließen, einen Behälter zu verschließen. Das sind relativ einfache Maßnahmen, die ich halt schon mal machen kann, wo ich halt diese unsystematischen Sachen halt einfach schon mal ein Stück weit rausbekomme.
Ja, naja, das kann man sich gut vorstellen, dass das schon so ein kleiner Trick ist, der das dann nachher einfacher macht. Was aber sicherlich ja schon auch eine Investition ist, die sehr hilfreich sein kann, ist eben gerade in so ein Monitoring zu investieren, oder? Wie würdest du das einschätzen? Ab wann lohnt sich's, in so ein Monitoring zu investieren? Oder wann ist auch das vielleicht gar nicht notwendig?
Also ich würde es tatsächlich immer empfehlen, einfach wie gesagt, weil ich muss verstehen sozusagen, was in meiner Produktion passiert. Also wir sprechen jetzt viel, ist ja der Podcast Fabrik der Zukunft, über das Thema Digitalisierung. Ne, wir sprechen über IoT, Connectivity und so weiter. Und das Thema Monitoring, jeder hat eine Smartwatch mittlerweile an der Hand. Also alles, was einem wichtig ist, möchte offensichtlich monitort werden. Mhm. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was Partikel, wie gesagt, kleine Ursache, große Wirkungen im Zweifel, bis hin zu wirklich sicherheitsrelevanten Sachen. Wenn ich so einen Partikel auf dem LiDAR-Sensor habe und der sieht das Kind nicht, dann ist das halt ein Riesenthema. Ja, und deswegen in dieses Monitoring reinzugehen, wirklich zu sehen, okay, was passiert da in meiner Produktion, die Messhäufigkeit einfach deutlich zu erhöhen, auch wie gesagt, schnell Sachen abzustellen, die mir auffallen, auch die Ursache zu erkennen. Das sind ja alles Sachen, die ich durch das Monitoring als begleitende Maßnahme viel, viel besser machen kann, als wenn ich mich halt nur über ein oder auf einige Analyseberichte halt verlasse, die zwar sehr gut sind, aber wo ich halt einfach, wie gesagt, mit deutlicher zeitlicher Verzögerung die aus dem Labor halt bekomme.
Das heißt, eigentlich ist es so ein bisschen wie mit dem Thema Kompetenz, was wir vorher schon hatten. Das ist eigentlich so eine Grundlage, ne, dass ich in die Kompetenz meiner Mitarbeiter und auch Mindset, also dieses Bewusstsein auch über technische Sauberkeit investiere. Genauso muss ich auch ins Monitoring investieren, weil das hilft mir wiederum, eigentlich die besten, zielgerichtetsten Maßnahmen auch zu ergreifen und auch, du hast gerade das schöne Wort Ursachen verwendet, auch die Ursachen dann abzustellen. Ne? Also um nochmal das Beispiel von vorhin zu nutzen, wenn ich die Entstehung schon komplett vermeiden kann, habe ich nachher auch kein Problem mit der Verschleppung und dann muss es nachher irgendwie die Partikel wieder wegbekommen. Und das ist ja genau das, was ich will, weil da habe ich nachher auch die günstigste Lösung.
Ja, eben das. Und das ist natürlich auch wiederum ein guter Input, wenn wir jetzt mal über so PTCA oder DMIC halt nachdenken, ist natürlich auch ein toller Input halt einfach dann für die Konstruktion. Sowohl von den Betriebsmitteln, aber auch die Konstruktion der Komponenten an sich. Na, also wenn ich halt irgendwo scharfe Ecken habe, beispielsweise überall, wenn man sich über diese Mechanismen mal drüber nachdenkt, wie entstehen eigentlich Partikel, dann ist das überall da, wo ich halt unterschiedliche Rauheiten habe, wo ich eine Relativbewegung habe, wo ich halt wo Kraft aufgewendet werden muss, ne, wo ich unterschiedlich harte Oberflächen sozusagen zusammenbringe. Das sind alles Stellen, wo ich die Wahrscheinlichkeit, dass Partikel entstehen, sehr hoch ist.
Da gibt es Abrieb, ja, klassisch quasi und dann.
Ganz klassisch, ganz genau. Ja, und dann mit dir die Frage zu stellen, wenn ich über Werkstückträger beispielsweise nachdenke, wie gut sind die zu reinigen? Also Stichwort Hygienic Design, komme ich da überhaupt hin? Oder wenn wir sprechen ja über Serienprozesse, wenn jetzt ein Partikel entsteht, ist die Wahrscheinlichkeit einfach da, dass sozusagen das nachfolgende Produkt einfach wieder mit diesem Partikel direkt in Verbindung halt kommt und das einfach dann das Thema Verschleppung wieder. Und das sind die Themen, die ich mir halt angucken muss, wie gesagt, die ich verstehen muss und was natürlich auch, wenn ich sage, okay, das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es hat im ersten Moment vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert, das haben wir jetzt angepasst, verbessert, dass ich halt auch diese Erkenntnisse, diese Maßnahmen sozusagen auch für nachfolgende Projekte wieder nutzen kann.
Okay, super, ja. Wie siehst du das heute bei den Unternehmen? Also wir haben ja zum Start gesagt, diese Anforderungen, die steigen immer mehr. Kann man das in Prozent ausdrücken oder hast du da so ein Bauchgefühl, dass du sagst, okay, so und so viele Unternehmen, für die technische Sauberkeit eigentlich relevant ist, die sind schon auf so einem Level, was du jetzt gerade beschreibst?
Ja, im Prozent lässt sich das schwer ausdrücken. Also tatsächlich ist es natürlich schon so, dass, wie gesagt, wenn ich Richtung Automotive halt schaue, die OEMs, aber auch die Tier 1, Tier 2, Tier 3, einfach, wie gesagt, alles, was Motorkomponenten sind, was irgendwie optische Komponenten sind, was aber auch Komponenten sind, die ich zum Beispiel auch, die der Fahrer halt sieht. Also wenn Sie jetzt ein Fahrzeug kaufen und da mehrere 10.000, vielleicht über 100.000 Euro investieren, dann möchten Sie auch nicht, dass auf dem Klimabedienteil halt einfach ein Partikel sichtbar ist. Mhm. Selbst wenn das Bauteil funktioniert. Da sprechen wir natürlich über dekorative Sachen. Auch das ist halt ein Thema. Ja, wir haben überall jetzt Bildschirme. Auch da ist einfach dann das Thema Verschmutzung halt einfach ein dekoratives Thema. Also das ist ein Thema, was einfach zunehmend kommt. Und wie gesagt, in dem Moment, wo halt einfach auch dann die Ströme halt einfach, die Stromstärken einfach höher werden, desto mehr wird es halt einfach noch ein Thema. Ne, eine ganze Hochvolt-Thematik. Ja, das zweite Thema ist natürlich auch, wie gesagt, dass wir auch viele Kunden haben, nicht nur im Automotive-Bereich, also überall, wo Strom fließt, habe ich natürlich auch die Situation, dass da halt Kurzschlüsse entstehen können. Ja, jetzt hat jeder einen Speicher zu Hause stehen für die Solarenergie, die er halt im Sommer halt einfach über die Solarpanels aufnimmt. Also auch das ist ein Thema, ne? Wenn wir Batterien sprechen, die sind nicht nur in Fahrzeugen, die sind nicht nur in Smartphones, die sind halt an vielen Stellen mittlerweile. Ne? Aber klar, auch wenn wir über Food oder Medizintechnik nachdenken, auch da ist das Thema Kontamination auch partikulärer Art auch ein zunehmendes Thema.
Ja. Ja, super. Man sieht, das ist wirklich für viele, viele Branchen interessant. Jetzt würde ich zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick wagen oder was ist ein Ausblick, so einen kleinen Praxistipp gerne mitgeben. Wir haben jetzt über viele Themen geredet. Du hast jetzt vorhin auch schon so ein super Beispiel genannt mit dem Deckel auf dem Ladungsträger, ne? Gibt es da noch andere Praxistipps, wo du sagst, da kann man ohne große Budgets oder komplexe Prozesse eine Verbesserung erzielen? Also noch weitere Beispiele, wie dieses Deckelbeispiel.
Ja, also was ein großes Thema ist, ist für mich das Thema Organisation. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten mit der U-Linie, aber auch, dass ich sozusagen einfach die Leute ziemlich klar ist, sozusagen, was sind Greifflächen, in welchem Bereich kann ich jetzt gehen, in welchem Bereich halt nicht. Na, also ich versuche ja grundsätzlich auch hin zum, ich spreche da mal gerne so ein bisschen von der Herzoperation, dass man irgendwie so auch ein Bild hat, sozusagen. Der Arzt geht ja auch nicht aus dem OP raus und geht mal in den Keller und holt irgendwo was, sondern auch da habe ich dementsprechend einen ganz klaren Pfad hin zum OP. Und dass man sich dieses Bild vielleicht einfach mal so vor Augen führt, dass man sagt, okay, auch da, wie gesagt, wo sind Übergabepunkte, wie mache ich das mit der Verpackung, dass ich halt vermeide, dass halt Verschmutzungen, die ich halt vom LKW vielleicht sogar habe, dass die wirklich bis in die Montage sozusagen reingetragen werden. Na, dass ich das einfach sauber habe. Dass ich halt auch, wenn ich über Thema Balancing nachdenke, dass ich mir auch die Frage stelle sozusagen, wenn ich jetzt Arbeitsinhalte verschiebe, passen die tatsächlich auch zusammen?
Ja, also verschmutzungstechnisch. Wenn jetzt,
ja, genau, verschmutzungstechnisch. Also wenn ich jetzt einen Schraubprozess habe, wie gesagt, ein Schraubprozess ist halt einfach ein Prozess, der das Risiko einfach in sich birgt, dass halt Partikel entstehen. Ja, das kann man natürlich auch versuchen zu minimieren, aber auch das ist einfach ein Prozess, wo Partikel entstehen. Wenn ich sage, okay, direkt daneben wird halt einfach ein kritisches Bauteil halt einfach assembliert, dass ich halt einfach auch da zumindest halt einfach mal eine Abtrennung dazwischen mache, dass es nicht der gleiche Mitarbeiter macht, dann über Verschleppung über die Hände, über die Handschuhe, ne, dass ich solche Sachen auch ein Stück weit separiere. Das kann ich halt schon tun. Ja, und und wie gesagt, auch da das Thema Reinigungsverfahren, nach wie vor auch nicht nur das Thema Reinigung des Bauteils an sich, sondern auch Reinigung der Linien. Ja, das hat auf der einen Seite hat es ein Mindset-Thema. Mhm. Ne? Also wenn ich halt einfach da mit 5S schon nicht gut bin, dann ist es natürlich auch schwierig, den Leuten klarzumachen, dass wir jetzt auch noch Vorgaben Richtung Partikel einhalten müssen, wo wir über einen halben Millimeter sprechen, sondern auch da geht's, also da fängt's an sozusagen über, wie gesagt, wie ist die Umgebung gestaltet, wie sauber sind wir, wie ordentlich werden Standards eingehalten. Na, also das sind eigentlich wirklich so die Ausgangspunkte, wo ich halt einfach dann mit weiteren Maßnahmen sehr gut drauf aufbauen kann.
Ja, super. Also das zeigt aber auch, dass diese, ich sage jetzt mal Basics, eine solide Grundlage auch legen, genau für diese Themen. Ne? Also wenn man sagt, okay, Matt 5S, seine Prozesse an sich im Griff, ja, dann ist das schon eine andere Grundlage. Klar, die Frage ist natürlich, wie tief bin ich dann auch vom Verständnis, und dann redet man natürlich wieder auch über das Thema Monitoring, dass ich sowas auf dem Schirm habe, wo auch wirklich meine Partikel entstehen, weil nur dann kann ich auch wieder das berücksichtigen, bei dem, wie du es beschrieben hast, ne? Also, wie verschiebe ich die Prozesse? Mache ich ein Balancing und so weiter?
Und eins möchte ich noch gerne ergänzen, weil das auch immer so eine Reaktion ist, die aufkommt, im Sinne von, jetzt haben wir Vorgaben an technische Sauberkeit, jetzt müssen wir auch sofort sozusagen die Lieferanten sagen, dass sie halt auch technische Sauberkeitsvorgaben einhalten müssen. Bitte das mit Augenmaß. Also auf der einen Seite macht es immer Sinn, dass man über das Thema Monitoring, überhaupt das mal zu verstehen, was liefert der Lieferant gerade, also welche Sauberkeit, auf welchem Level ist der. Und haben wir mit diesen Komponenten Probleme? Weil wenn sie jetzt direkt auf den Lieferanten zugehen, ist natürlich die Reaktion, dass er erstmal sagen wird, okay, da habt ihr eine neue weitere Vorgabe, die muss ich erstmal einhalten, die muss ich überprüfen. Das heißt, die Preise werden erstmal tendenziell steigen. Na, also von daher macht es auf jeden Fall Sinn, überhaupt das mal zu verstehen, was passiert da. Und das zweite Thema ist, es bringt ihnen auch nicht viel, wenn sie jetzt zwei gereinigte Komponenten halt assemblieren und der Assemblierungsprozess zu Partikel führt. Mhm. Ja, also auch da macht es einfach Sinn, sozusagen die Prozesskette, ja, sozusagen stromaufwärts sich anzugucken, sozusagen, was habe ich für Prozesse, wo Partikel entstehen, und macht es jetzt wirklich Sinn, wenn ich jetzt gereinigte Schrauben halt einfach anschaffe und die beispielsweise im Vibrationswendeförderer kippe, wo halt einfach durch die Bewegung selbst wieder Partikel erzeugt werden, dann habe ich da nicht wirklich viel gewonnen. Na, und darum
ja, das, Beispiel,
ja. Das Thema End-to-End, also ich muss wirklich die Prozesskette verstehen, ich muss verstehen, wie gesagt, was sind Prozesse, die Partikel einfach erzeugen und wie gesagt, mit welcher Eingangsverschmutzung muss ich da, kann ich da arbeiten. Ja, und auch Make-or-Buy-Analyse, auch da gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch. Das ist individuell zu betrachten, dass man sagt, okay, entweder ich möchte, dass der Lieferant mir die Bauteile halt einen gewissen Zustand anliefert und dann entsprechend auch Verpackungskonzept dann mitgestaltet. Oder reinige ich sozusagen dann die Bauteile, wenn sie bei mir angekommen sind? Ja, also auch das ist immer wieder eine Fragestellung, die aufkommt, wo es, wie gesagt, aber auch kein richtig und kein falsch an der Stelle gibt.
Ja, aber es zeigt, ich muss ganzheitlich den Prozess betrachten, in dem Fall schon auch mit Lieferant. Ist gut, dass du das Thema noch mit reinbringst. Aber ich muss mich auch mit den Ursachen beschäftigen und nicht vorschnell sagen, hier, na, du musst das so und so liefern. Beispiel der Montage ist ein schönes Beispiel, ne? Wenn ich dann nachher selber meine Partikel produziere, habe ich nichts gekonnt.
Ja, und da macht das Monitoring auch wieder einen großen Sinn aus meiner Sicht. Und das Thema Datenbasis. Also es ist natürlich schon so, dass gerade in der aktuellen Phase natürlich jeder um Aufträge kämpft, selbstverständlich. Und ich aber auch als Kunde verstehen muss sozusagen, hat der Lieferant an der Stelle Kompetenz. Und das sehe ich ja nicht nur anhand von, ja, von Schulungszertifikaten, sondern es sehe natürlich auch, was tut er an der Stelle. Ja, und ich habe viele Partner, die wirklich dann mit der Datenbasis arbeiten, die einfach auch die Berichte aus den letzten Jahren zusammenfassen in einer Datenbank, die auch den Kunden, wo ja auch viel Unsicherheit herrscht, muss ich ja ganz ehrlich sagen, auch sehr gut sagen können, hey, andere Kunden, die kommen mit der Verschmutzung relativ gut klar, das können wir unter den Voraussetzungen, dann wird es aber teurer, das auch dementsprechend nachweisen und nachvollziehbar gestalten können, genau diese Preisgestaltung. Und aus meiner Sicht ist es am Ende ein Zeichen von Kompetenz, wenn ich da so beraten werden kann als Kunde von einem Lieferanten, gerade in diesem kritischen Thema. Und das bietet einfach Vertrauen, aber auch da sind wir wieder beim Thema, dafür brauche ich die Daten und dafür brauche ich einfach ein Gefühl für meine Prozesse und das, was ich kann.
Ja, super. Aber das war ein toller Abschluss, weil das zeigt einfach auch nochmal, dass in Richtung Kunden das Ganze nachher auch zum Wettbewerbsvorteil werden kann. Ja? Weil wenn der Kunde nämlich schon unsicher ist und aber sieht, hey, da ist ein Unternehmen, das hat es im Griff, kann ja auf Daten zugreifen, ist da verlässlich und kennt sich auch aus, da weiß ich nachher auch, dass ich diese Probleme, von denen wir zum Start geredet haben, gar nicht habe. Dann ist es am Ende ein Wettbewerbsvorteil und genauso sollte es auch sein. Vielen Dank dir, Ronny, für den Einblick zum Thema technische Sauberkeit.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Tobias.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.